Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Familienangelegenheiten sind oft anstrengend und äußerst emotional, vor allem wenn es um, sagen wir mal, überraschende Neuigkeiten geht.
Er hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben.
Nein, ich bin dein Vater.
Nein.
Begeisterung.
Das ist nicht wahr.
Sieht anders aus und hört sich auch anders an. Da will man ein Leben lang herausfinden, wer der Vater ist, und dann kommt vielleicht am Ende raus, der Vater ist ein Bösewicht oder vielleicht auch nur jemand, den man so nicht erwartet hat, also einfach ein anderer Mensch. Enttäuschung, jetzt mal mit Bindestrich gerade gedacht, bedeutet ja auch, dass sich eine Täuschung, die ich vielleicht vorher gehabt habe, aufhebt. Vielleicht sogar eine Täuschung, die ich mir selbst gemacht habe, weil ich eine gewisse Erwartungshaltung hatte. Und das Problem bei sowas ist ja immer, dass man hinter das Wissen, was man dann erlangt hat, also ich weiß, das ist mein Vater, nicht mehr zurück kann. Trotzdem ist sowas wie Herkunft uns ja offenbar so wichtig in Bezug auf unsere Familie, dass wir dieses Risiko häufig eingehen. Barbara Bleisch, warum ist Kindern die Herkunft in Bezug auf wer unsere Eltern sind so wichtig? Können Sie das sagen?
Ja, also das ist natürlich eine super Frage, weil genau, warum ist sie so wichtig? Naja, weil die unglaublich viel mit uns zu tun hat. Die Person, die wir sind, hat unglaublich damit zu tun, woher wir kommen, aus welcher Familie wir stammen, welche Geschichte eigentlich hinter uns liegt.
Das heißt, wir gehen aber sogar das Risiko ein, dass so eine Illusion, die wir uns möglicherweise aufbauen, dann zerstört wird, weil wir vielleicht sehen, keine Ahnung, es ist ganz banal, was da an Eltern auf einmal vor uns kommt, wenn man die Herkunft nicht ohnehin schon kennt. Das Risiko gehen wir ein.
Ja, absolut. Da gab es übrigens einen wunderbaren Film, der hieß The Kids Are Alright.
Ich dachte Star Wars, aber...
Ja, den gibt es natürlich auch, haben wir gerade gehört. Nee, aber in diesem Film ist es tatsächlich so, dass da zwei Frauen miteinander Kinder haben und die Kinder suchen ihren genetischen Vater, also den Samenspender. Der Film ist ganz wunderbar und an einem bestimmten Punkt sagt das Mädchen einfach nur enttäuscht: Ich wünschte, du wärst besser. Und das zeigt irgendwie, wie das Mädchen eigentlich im Grunde genommen diese Sehnsucht hatte, diesen Vater kennenzulernen. Und damit natürlich auch ein Stück der Identität offen zu legen. Aber irgendwie ist es dann eben manchmal auch ziemlich platt zu merken, wer eigentlich die eigenen Eltern sind.
Die Beziehung zu den Eltern ist wahrscheinlich somit die schwierigste, mit einer der, die wir im Leben führen. Wenn es gut läuft, dann ist das ja sowas wie Starthilfe ins Leben, es geht um Urvertrauen, Liebe, es geht dann irgendwann auch vielleicht um Unterstützung bis hin möglicherweise zu Freundschaft. Und wenn es nicht gut läuft, und darüber reden wir heute Abend, dann geht es wahrscheinlich um schlechtes Gewissen, Druck, Verpflichtung, Notlügen ist sicherlich ein Begriff, der ganz groß im Raum steht. Darüber reden wir mit Ihnen, Barbara Bleisch. Sie sind promovierte Philosophin und moderieren unter anderem im Schweizer Fernsehen die Sternstunde Philosophie. Und Sie schreiben über sich selbst, ich vermute, dass Sie den Online-Text für sich selbst geschrieben haben, Sie lieben es, mit Hilfe der Philosophie Weltansichten auf den Kopf zu stellen und Gewohntes neu zu denken. Und zu unseren Eltern sagen Sie, darüber haben Sie nämlich ein Buch geschrieben, wir schulden denen nichts. Und Sie sind heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da sind.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Deutschlandfunk Nova.
Und jetzt kann es ja den einen oder anderen Hörer oder Hörerin geben, der oder die Sie noch gar nicht kennt. Deshalb haben wir uns auch für Sie drei grandiose, rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, von der Sie sich bitte eine aussuchen müssen. Hier steht, salü, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Barbara Bleisch. Beim ersten müssen Sie mir schon helfen, was das mit Ihnen zu tun hat. Mal gucken. Zum Konzert von Element of Crime gehen. Deutschlandtour startet im April. Großer Fan?
Ja, absolut. Ja. Großer Fan,
warum?
Stimmt. Ich finde die Texte absolut fantastisch. Hat natürlich auch was mit meiner Jugend zu tun. Aber ich finde tatsächlich, Sven Regener ist ein wahnsinnig toller Texter. Und ich mag auch sehr, sehr gerne seine Romane.
Also sowas wie
Herr Lehmann,
Neufer
großartig.
Süd.
Ja, richtig. Kann ich mich kaputt lachen.
Ja. Das heißt auch, also bei den Liedtexten, auch weil es Richtung Philosophie manchmal geht, oder spielt das eigentlich keine Rolle in dem Zusammenhang?
Doch, ich finde tatsächlich, die Texte sind wahnsinnig philosophisch. Da gibt es zum Beispiel diesen einen Satz, ohne Sprache ist der Mensch nur ein Gartenzwerg. Diesen Satz, den denke ich so oft. Das ist eigentlich Wittgenstein pur. Ich finde das großartig.
Im guten oder im schlechten Sinne? Also weil Sie sich darüber freuen, über die Beobachtung? Oder was ist das, was Ihnen daran so Freude macht?
Ich finde tatsächlich, Sven Regener ist ein großartiger Beobachter und er ist gleichzeitig so ein bisschen ein Stadtmelancholiker, glaube ich. Ich habe immer den Eindruck, da ist einer, der beobachtet, relativ melancholisch, manchmal fast schon wirklich auch traurig, das Geschehen um ihn herum, aber gleichzeitig immer mit so einer Note Witz drin, und das mag ich wahnsinnig gern.
Zweite Möglichkeit, zu einem Fußballspiel ins Setsozo-Stadium in Maseru. Das ist, wenn ich das richtig auf die Kette kriege, die Hauptstadt von Lesotho. Da haben Sie mal gearbeitet.
Da ist jemand wirklich extrem gut informiert.
Was man also als bei Fußball, Google finden kann.
Fußball ist jetzt nicht so meins. Das muss ich ehrlich zugestehen. Ich wäre gerne ein großer Fußballfan. Ich habe immer so das Gefühl, das ist die neue Kulturtechnik überhaupt. Und ich bin da aber echt nicht so drin. Aber ja, stimmt, Maseru ist die Hauptstadt von Lesotho. In Lesotho habe ich gelebt, die ersten paar Jahre meines Lebens.
Da irgendwie, glaube
ich, ich war ein Baby, als meine Eltern da losgezogen sind. Und tatsächlich, glaube ich, das hat mich auch irgendwie geprägt, obwohl ich daran nun wirklich nicht viel Erinnerungen habe.
Was haben Ihre Eltern da gemacht?
Mein Vater ist Arzt. Also die haben da gearbeitet.
Okay.
Und später bin ich dann mal zurückgegangen und habe da auch als Journalistin gearbeitet, Recherchen betrieben. Das Land hat eine ungeheure Faszination ausgeübt auf mich. Man sagt ja manchmal auch, dass das eigentlich die Schweiz Afrikas ist.
Wenn man das nicht weiß, dass es umgeben von Südafrika und ist, glaube ich, so an der Kante der Drakensberge.
Tatsächlich ist es sehr, sehr gebirgig. Und es sind unglaublich freundliche Menschen, die Basutu nennt man die Bevölkerung. Unglaublich nette Menschen. Und es ist aber gleichzeitig auch ein sehr armes Land. Und philosophisch hat mich das auch, glaube ich, sehr geprägt, weil meine Dissertation habe ich ja geschrieben über Weltarmut. Das heißt, ich wollte auch wissen, vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, was schulden wir eigentlich Menschen auf Distanz, die in großer Not leben.
Dritte Möglichkeit ist dann ein bisschen leichter, zur Fasnacht nach Basel. Sind Sie Karnevalistin?
Ich glaube, jetzt bin ich auf ganz heiklem Terrain, wenn ich hier in Köln Auskunft gebe,
absolut.
Außerdem noch in der Fastenzeit. Ich bin nicht ein Fasnachtsmensch. Mir ist das meistens zu laut. Ich bin eben eher wahrscheinlich die Stadtmelancholikerin wie der Sven Regener. Aber es ist richtig, dass ich die Basler Fasnacht schätze. Das hat was damit zu tun, dass ich in Basel geboren bin. Meine Mutter ist Baslerin und ich mag diese Stadt sehr gerne. Und ich habe sehr viele gute Kindheitserinnerungen an die Fasnacht in Basel. Ich mag auch da echt den Humor.
Der ist wie?
Da gibt es die sogenannten Schnitzelbänke. Das sind Leute, die ziehen da durch die Restaurants und singen meistens mit so einer Gitarre bewaffnet, möchte ich jetzt gerade sagen. meistens sehr politisch-satirische Texte, die sehr, sehr lustig sein können. Ich mache jetzt hier besser kein Beispiel, aber die gehen einen dann echt so tief rein und es gibt echt auch so Pointen, die vergisst man dann mindestens ein Jahr nicht mehr, bis dann die nächste Serie kommt.
Zu Hause wäre für Sie heute das Gefühl am ehesten verbunden dann mit Basel oder doch mit einer Stadt wie Zürich in der Schweiz oder ein anderer Ort?
Sie stellen ganz wunderbare Fragen. Das ist zum Beispiel eine Frage, von der ich wirklich denke, die ist so unglaublich schwierig. Was heißt eigentlich zu Hause zu sein? Und in der Schweiz haben wir ja noch diese eigenartige Erfindung des sogenannten Heimatortes. Mhm. Das ist der Ort, der eigentlich für einen aufkommen müsste, wenn man armengenössig wird. Und das ist bei mir Weisstannen.
Da müssen Sie uns kurz helfen, wo das liegt.
In der Nähe von Sargans, Kanton St. Gallen. Und da war ich, glaube ich, einmal in meinem Leben. Also damit habe ich gar nichts am Hut, obwohl das mein sogenannter Heimatort ist. Aber ja, ich bin in Basel geboren, habe da aber nie gelebt. Ich lebe seit vielen, vielen Jahren in Zürich. Ob das jetzt meine Heimat ist, weiß ich nicht so recht. Ich würde klarerweise sagen, ich komme aus der Schweiz. Ja, und es gibt viele Orte, die ich mag.
Wenn Sie sich jetzt gerade für eins entscheiden müssten, Konzert von Element of Crime bei der Tour, die ab April startet, Fußballspiel in Maseru oder die Fasnacht in Basel?
Ja, ich glaube, dann würde ich schon wieder mal nach Maseru. Dann würde ich sogar das Fußballspiel in Kauf nehmen und danach da noch ein bisschen bleiben.
Sagt Barbara Bleisch, Philosophin, heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova. Lassen wir uns mal mit dem Beispiel anfangen, was Sie auch benutzen. Also man stelle sich Stachelschweine im Winter vor, oder Sie benutzen es ganz am Ende Ihres Buches. Und weil denen vielleicht kalt ist, den Stachelschwein, kommen die immer näher aneinander ran und wollen eigentlich kuscheln. Und je näher die sich kommen, klar sind ja Stachelschweine, desto eher stechen die sich auch. Und dann rücken die so weit voneinander weg, bis vielleicht so eine Art Gleichgewicht geschafft ist zwischen Frieren, Kälte, Schmerzen, Wehtun, also eine Art Kompromiss. Und diese Anekdote, die haben weder Sie sich ausgedacht noch ich, das ist das so oder die sogenannte Stachelschwein-Parabel. Otto Schopenhauer hat es 1851 veröffentlicht und das passt vielleicht auch so ein bisschen zu dem Einstieg. Wenn Schopenhauer das als Gleichnis für die Menschen genommen hat, dann sagen Sie, vielleicht ist das sowas wie für die Familie eben auch. Ist das für Sie tatsächlich so das treffende Bild? Also Familienmitgliedern mit spitzen Stacheln, haben Sie die im Kopf bei sich?
Das wäre jetzt ein bisschen traurig, wenn ich das bejahen würde.
Naja.
Ich fand jetzt gerade den Einstieg sehr interessant, den Sie gewählt haben. Sie haben gesagt, diese Stachelschweine möchten kuscheln. Es ist ja so, es ist Winter, das heißt, die sind auf die Wärme auch angewiesen. Mhm. Es ist nicht nur einfach nicht jetzt nur, ein Bedürfnis, man möchte ein bisschen emotional nahe sein, sondern man braucht wirklich die Nähe. Und insofern, glaube ich, passt das wirklich ganz gut. Wir alle brauchen Familie, wir alle brauchen ein Zuhause, wir brauchen es, anerkannt zu sein. Und gerade auch als kleine Kinder sind wir fundamental darauf angewiesen, eine Familie zu haben, anders geht's gar nicht. Und ich glaube, wir alle haben auch diese Sehnsucht, dass dieses Verhältnis gelingt. Aber ja, ich glaube tatsächlich auch, man kann sich auch zu nahe kommen und in der Nähe liegt auch eine spezifische Verletzlichkeit. Das ist immer die Kehrseite der Liebe, dass man auch verletzlich wird, dass zum Beispiel die Intimität dazu führt, dass man sich auch unglaublich wehtun kann oder das Vertrauen dazu führt, dass man auch das Vertrauen missbrauchen kann. Mhm. Und insofern geht es schon, glaube ich, darum, mit diesem Bild irgendwie weiterzukommen und sich zu überlegen, wo genau sind meine Stacheln, wie lange sind die und wie nahe kann ich dem anderen kommen, um nicht weh zu tun.
Trifft das auf der anderen Seite für Sie auch zu? Also, dass es dieses Wehtun auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite aber auch ein Frieren? Also weil ich dann die emotionale Nähe, die ich vielleicht wirklich brauche, auch wirklich nicht bekomme und mir damit auch was fehlt?
Ich weiß nicht, ob ich das generell sagen würde. Es ist, ich glaube, sowieso eine gewisse Schwierigkeit mit meinem Buch und auch mit diesem Thema, dass man natürlich schlecht eine allgemeingültige Aussage machen kann über Familienverhältnisse. Jede Familie ist anders und jede Person, die eine Familie hat, wird das irgendwie anders empfinden. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass der Eindruck entstehen kann, dass man friert, wenn man nicht dieses Zuhause hat. Etwas, was ja die Familie auch bietet, ist dieses Bedingungslose. Man denkt immer in Freundschaften, in Liebesbeziehungen, selbst in Ehen mittlerweile. Man kann sich auch wieder verlassen, man kann sich wieder trennen, man kann sich wieder scheiden. Man ist dauernd auf diesem Marktplatz, dass man gucken muss, dass man sich möglichst gut präsentiert und man wird vielleicht wieder abgewählt. Und das zum Beispiel bietet die Familie ja auch, dieses Gefühl von, die sind einfach da. Und wenn es gut läuft, ist es natürlich was Wunderschönes.
Aber ist das bedingungslos? Also ne, das ist ja nicht bedingungslos, sondern die sind einfach da, kann ja auch anstrengend heißen, kann aber auch heißen, die sind nicht nur einfach da, sondern die fordern auch ein, dass die da sind. Im Sinne von Weihnachten ist aber müssen wir aber alle hier aufschlagen. Also bedingungslos ist es ja nicht, oder?
Absolut richtig. Ich würde sagen, die positive Beziehung, die ist natürlich nicht bedingungslos. Man kann sich, wie wir ja gerade auch schon gesagt haben, auch sehr wehtun, sich enttäuschen. Es kann zu Zerwürfnissen kommen, zu groben Streitereien. Was allerdings bedingungslos ist, ist rein die Gegebenheit der Verbindung.
Dass es da ist.
Genau, man kann sich sozusagen nicht die Beziehung aufkündigen. Man kann sich den Kontakt abbrechen, man kann sich da aus dem Staub machen, aber man bleibt einander ja trotzdem verbunden. Und ich glaube, das hat auf der einen Seite die sehr schöne Seite, dass man immer wieder auch irgendwie den Kontakt vielleicht aufnehmen kann oder dass man weiß, man bleibt sich auf eine spezifische Weise irgendwie verbunden. Es hat aber natürlich auch die negative Kehrseite, dass man manchmal dann den Eindruck hat, man hat auch bestimmte Rechte und Ansprüche, die man geltend machen kann, weil das ja mein Kind ist oder weil das ja meine Mutter ist oder
mein Vater. Genau, Sie haben am Anfang des Buches so ein schönes Beispiel, was sehr pragmatisch vielen von uns wahrscheinlich auch schon mal vorgekommen ist. Da schildern Sie, glaube ich, von einem Freund, ist es ein Freund, es ist nicht ganz erkennbar, ist das vielleicht, also Sie schreiben so vom Freund, dass man glaubt, es ist Ihr Lebenspartner.
Also ist es nicht.
Okay, also von einem Freund, der nicht zum 80. Geburtstag des Vaters fährt. Das macht man doch nicht. Man weiß doch nicht, wie viele Geburtstage der alte Herr noch hat und es ist der 80. und der freut sich darauf, da kann ich doch als Kind nicht einfach wegbleiben. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung Ihres Freundes zu sagen?
Genau, also das Beispiel erzählt ja sozusagen die Geschichte eines Mannes, der aufgerieben wird. Einerseits zwischen den Bedürfnissen, die er selber hat. Er möchte gerne Zeit verbringen mit seiner Familie, er wohnt weit weg entfernt.
Seine Familie heißt aber nicht Eltern in dem Fall.
Genau, seine neue Familie. Das ist ja eine Situation, die wir sehr oft haben, dass wir selber wieder eine Familie gründen als Kinder und dann auch eine Verpflichtung haben oder uns verpflichtet fühlen, der eigenen Frau oder dem eigenen Mann gegenüber und den Kindern, die wir auch wiederum haben. Und gleichzeitig gibt es diese Herkunftsfamilie. Und in diesem spezifischen Fall geht es auch darum, dass Vater und Mutter, die dieser Mann hat oder die mein Freund da hat, ihn immer wieder dafür kritisieren, wie er eigentlich lebt. Also ihm immer wieder gesagt haben, es ist nicht in Ordnung, wie ihr umgeht mit dem Enkelkind, mit eurem eigenen Sohn. Mhm. Der hat da dauernd andere Bezugspersonen. Warum müssen eigentlich Frauen immer alles haben? Das bezieht sich dann sozusagen
Karriere
auf seine Frau.
Und so ist das gemeint. Also die kritisieren die Lebensentwürfe.
Genau. Und in dieser Kritik, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, dass einem das als Kind irgendwann auch einfach zu viel werden kann und dass man auch das Recht darauf hat, irgendwann zu sagen, jetzt brauche ich echt mal Distanz. weil ich glaube schon, dass Eltern in erster Linie die Pflicht haben, ihr Kind natürlich fürsorglich zu behandeln, aber es auch in die Freiheit zu erziehen, wie zum Beispiel Immanuel Kant sagen würde.
Also wirklich auch loslassen ein Stück. Das ist, trifft ja eine Kategorie, die ganz häufig das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern prägt, wenn etwas nicht in Ordnung ist sozusagen. Da sind wir so bei dem schlechten Gewissen. Ist das etwas, jetzt gucken Sie da als Philosophin draus, aus Ihrer Perspektive eher etwas, was wir uns als Kinder machen oder was wir uns als Eltern machen, das schlechte Gewissen? Das kann ja in beide Richtungen arbeiten.
Es kommt wahrscheinlich auf die Lebensphase drauf an, aber ich habe schon das Gefühl, dass eher Kinder ein schlechtes Gewissen haben, dass sie den Eindruck haben, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden, die Eltern an sie stellen. Kann man sich nun fragen, warum ist das so? Naja, ich glaube, Eltern haben natürlich in erster Linie die Aufgabe, ein Kind zu erziehen, es zu begleiten. Sie denken vielleicht auch, sie dürfen es prägen. Manchmal denken sie das meiner Meinung nach in einem zu weitgehenden Sinne. Aber auf jeden Fall sind sie eigentlich die Vorbilder. Sie leben vor und das Kind hat dem nachzufolgen. Und deswegen ist das Kind, wenn es dann sozusagen seinen eigenen Lebensentwurf leben möchte und da aneckt, in der Situation, dass es vielleicht ein schlechtes Gewissen kriegt. Ich kann das nicht erfüllen, was von mir erwartet wird.
Warum schulden wir aus Ihrer Perspektive dann den Eltern nichts? Die haben doch so viel für uns getan. Also warum ist das keine gültige Kategorie?
Ich glaube nicht, dass es nie eine gültige Kategorie ist. Meine Frage ist ja, was schulden Kinder ihren Eltern als Kinder? Also alleine aufgrund der Tatsache, dass sie Tochter oder Sohn von bestimmten Leuten sind. Und da sage ich, alleine aufgrund dieser Tatsache schulden sie ihnen tatsächlich nichts. Jetzt klingt das natürlich irgendwie unglaublich undankbar. Vielleicht kommen wir auf diese Dankbarkeitsthematik auch später noch zu sprechen. Aber worum es mir eigentlich geht, ist einfach mal zu sagen, wenn wir diese Idee ernst nehmen würden und sagen würden, alleine aufgrund der Tatsache, dass wir die Kinder von bestimmten Leuten sind, haben wir eine Schuld, wir müssen etwas zurückgeben, dann kommen wir in ganz viele Schwierigkeiten. Das eine ist einmal, eigentlich heißt es dann, wir kommen zur Welt mit sowas wie einer Erbschuld. Wir müssen immer schon ganz viel tun. Und das scheint mir schon alleine deswegen eine eigenartige Idee zu sein, weil ich es so empfinde, und ich glaube, die meisten Eltern empfinden das so, dass die Kinder einem ja auch ganz viel geben. Also man hofft doch eigentlich, dass das eine Beziehung ist, in der es von vornherein, ab Kindesalter an, ein Geben und Nehmen ist. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass, die kleinen Kinder auch die Windeln wechseln der Eltern. Aber
das
grundsätzlich
ist ein anderes
mal,
Geben, was man zurückkriegt, kann eine Emotion sein oder ein Miteinander
genau.
oder sowas.
Maria Montessori zum Beispiel hat das ja sogar so betont. Sie hat gesagt, eigentlich ist die Schuldfrage umgekehrt zu stellen, weil Kinder in aller Regel sehr viel beisteuern zur Sinnfindung, zur Sinnstiftung des Lebens der Eltern. Also das scheint mir mal ein Problem zu sein. Das andere Problem oder eines der vielen weiteren Probleme ist, dass wenn es darum gehen würde, dass Kinder nur aufgrund der Tatsache, dass sie die Kinder sind dieser Leute, eine Schuld hätten, dann würde das ja für alle Kinder gelten. Und mich interessiert ja so eine allgemeine Frage oder eine allgemeine Begründung solcher sogenannten filialer Pflichten. Und es gibt ganz viele Kinder, die gequält wurden, die misshandelt wurden, Kinder, die missachtet werden von ihren Eltern. Und warum sollten die nachher irgendetwas zurückgeben müssen? Das leuchtet mir einfach nicht ein.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Barbara Bleisch ist zu Gast. Sie sind promovierte Philosophin, haben gerade das Buch geschrieben, warum wir unseren Eltern nichts schulden. Sie zitieren eine Stelle, die ist auch relativ bekannt, aus Anna Karenina. So sinngemäß steht da drin, wenn man sich glückliche Familien anguckt, dann sind die mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise glücklich. Und wenn man aber auf Familien guckt, die unglücklich sind, dann ist jedes Unglück total anders gestaltet. Gibt es aus Ihrer Perspektive ein philosophisches Argument, das mir erlaubt, jetzt mal aus Kindesperspektive gesprochen, die Beziehung zu meinen Eltern abzubrechen?
Ja, mit Sicherheit. Also da würde ich sagen, wenn ein Kind überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, sich selber zu achten und auf sich zu achten, dann gibt es wirklich überhaupt keine Pflicht, in dieser Beziehung zu bleiben. Ich sage ja sowieso, natürlich haben Kinder Pflichten gegenüber ihren Eltern. Aber diese Pflichten ergeben sich eben nicht aus einer Schuld, wie wir schon besprochen haben, sondern die geben sich, wenn schon, aus einer guten Beziehung, aus der Verbindung. Also so ähnlich, wie wir natürlich gute Gründe haben, uns speziell zu bemühen um freundliche Nachbarn oder um gute Freunde oder auch um eine gute Patentante zum Beispiel, so haben wir natürlich auch Grund, uns speziell zu bemühen um unsere Eltern, wenn diese Beziehung gut läuft. Aber wenn diese Beziehung nur noch schmerzhaft ist und einen zermürbt und man wirklich auch den Eindruck hat, man hat überhaupt keine Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, dann dürfen Kinder wirklich auch auf Distanz gehen.
Schafft das philosophische Argument dann auch mir, keine Ahnung, die Erlaubnis dafür zu geben, im Sinne von ganz häufig machen Kinder ja diesen Schritt, wenn der Leidensdruck sehr groß ist. Und dann gehen die den und dann geht es ihnen trotzdem nicht gut damit. Also wie kriege ich das? Gibt es ein Argument, was mir mehr ins Reine kommen mit dieser Entscheidung ermöglicht?
Ich weiß nicht, ob die Philosophie da wirklich etwas anzubieten hat. Ich meine, grundsätzlich ist es sowieso die Frage, inwiefern kann Philosophie therapeutisch wirken? Da gibt es auch eine große Debatte in der Philosophie selbst. Es gibt ja die Schule der Stoa in der Antike, wenn denken wir an Marc Aurel, an Epikur, Seneca, die hatten durchaus die Idee, dass Philosophie etwas dazu sagen können muss, wie eigentlich ein gutes, geglücktes Leben aussieht. Und ich befasse mich zum Teil auch in meinem Buch mit solchen Fragen. Aber ich glaube, was Sie ansprechen, ist wirklich jetzt eine spezifisch psychologische Frage. Wie gehe ich damit um, mit so einem Kontaktabbruch? Und tatsächlich, Sie sagen das sehr richtig, gibt es viele Studien, die zeigen, dass das niemand leichtfertig tut und dass es auch nicht einfach zu überwinden ist. Und was die Philosophie machen kann, ist, sie kann zum Beispiel vielleicht Gründe dafür liefern, warum es so schwer ist, über so einen Kontaktabbruch hinwegzukommen.
Warum ist es denn so schwer?
Ich glaube, über einen Grund haben wir ganz am Anfang schon gesprochen, als es um Luke Skywalker ging, nämlich die ganze Identitätsfrage. Wer bin ich eigentlich? Und die ist halt unglaublich stark verhängt mit unserer Familiengeschichte. Und da dann den Kontakt abzubrechen, heißt natürlich auch ein Stück weit eine Quelle zu kappen zum Zugang sozusagen meiner Identität. Das ist, glaube ich, unglaublich schwierig. Ein anderer Punkt ist, dass man sich eben, wie wir auch schon gesagt haben, nie wirklich los wird. Das wird ja auch immer wieder betont. Da gibt es zum Beispiel den Film «The Light Between the Oceans», wo die eine Frau, das ist Alicia Vikander in diesem Film, sagt, es gibt Ex-Männer, es gibt Ex-Frauen, es gibt Ex-Freunde, aber es gibt keine Ex-Kinder. Und man kann noch so sehr eben auf Distanz gehen, es bleibt diese Konstante im Leben. Und man kann nun sagen, na ja, aber Frau Bleisch, das gibt's doch auch bei guten Freunden. Hoffentlich vermisst
ja,
man die dann auch.
Ja, oder ich denke auch bei Partnern, selbst wenn ich mich getrennt habe und vielleicht, wenn ich ein Kind habe, bleibt ein Kontakt da. Oder ich denke, ich weise dem irgendwie auch einen Platz in meiner Biografie zu oder so. Der ist auch nicht weg. Der ist eher psychologisch, würde man sagen, integriert in das, was ich erlebt habe. Geht sowas nicht auch mit Familien?
Da würde ich zwei Dinge sagen. Das eine ist, manchmal erleben wir das tatsächlich so. Und was machen wir dann? Wir sprechen dann in der Terminologie der Familie. Wir sagen zum Beispiel von einem Freund, der ist mir wie ein Bruder. Hm. Also wir benutzen eigentlich die Familie als Metapher, um noch eine Steigerung reinzubringen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, trotzdem so, dass wir in einer anderen Art und Weise darüber hinwegkommen können. Ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass es das Ziel ist, einer Trennung in einer bestimmten Art und Weise übereinander hinwegzukommen. Man kann zum Beispiel einen Freund trösten und sagen, ich weiß, es ist jetzt echt schlimm und auch sehr traurig, dass du dich getrennt hast von deiner Frau. Aber eigentlich hat sie nie so richtig gepasst. Du wirst auch irgendwann eine bessere finden. Wir sprechen doch so und wir trösten einander. Das passiert nicht in der Familie. Das geht einfach gar nicht. Nämlich, weil diese Beziehung auch eine exklusive
bessere,
Beziehung ist.
Irgendwann bessere Eltern finden. Die gibt es halt nicht. Die gibt es
halt
sozusagen
nicht.
Keinen Plan B.
Genau.
Irgendwie dazu.
Der Plan B, der ist übrigens auch ganz lustig angetönt bei Toni Erdmann, der an einer gewissen Stelle zu seiner Tochter sagt, ich habe mir eine Ersatztochter genommen. Und damit will er ihn natürlich sozusagen drohen und sagen, guck mal, wohin du mich gebracht hast, ich brauche schon eine Ersatztochter. Das ist natürlich unfassbar komisch, weil es das natürlich überhaupt nicht gibt.
Ja, plus es ist ja nur benutzt als Druckmittel, um was über die eigentliche Beziehung zur Tochter auszusagen.
Richtig.
Also es hat eigentlich wieder was mit der eigentlichen Beziehung zu sagen. Gab es für Sie einen Moment, in dem Sie gespürt haben, das ist ein Buch, das Sie schreiben müssen? Oder das ist ein Thema, wo Sie hingucken müssen? Was möchten Sie uns über Ihre Eltern sagen?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube tatsächlich, dass philosophische Fragen nicht Fragen sind, die man sucht, sondern es sind Fragen, die sich einem stellen. Das sind existenzielle Fragen, die meisten philosophischen Fragen oder die praktischen philosophischen Fragen. Und insofern hat sich diese Frage mir auch irgendwann gestellt.
Weil?
Naja, einerseits würde ich natürlich sagen, vom Moment an, wo ich selber Kinder hatte, habe ich noch einmal anders über die Familie nachzudenken begonnen. Aber gleichzeitig will ich an dieser Stelle auch sagen, wer mein Buch liest, erfährt ganz viel darüber, was eigentlich Intimität in Beziehungen ist und wie kostbar intime Beziehungen sind, wie kostbar es ist, einander zu vertrauen. Und insofern.
Aber dann hätten Sie ein Buch über Freundschaft schreiben können. Oder über Partnerschaft oder
ja,
über
ich wollte,
Nähe.
Ja, ich wollte noch einen anderen Punkt machen. Weil diese Beziehung so intim ist und so kostbar ist, hat man natürlich auch ganz klarerweise Pflichten, gewisse Dinge nicht auszubringen. Also man hat Pflichten, gewisse Dinge zu verschweigen und dieser Intimität Sorge zu tragen. Und deswegen werden Sie nicht viel von mir erfahren, was mein Privatleben anbelangt.
Ja, das verstehe ich auch. Aber gibt es trotzdem, vielleicht kann man es auf eine Ebene heben, die trotzdem das Argument nachvollziehbar macht. Also ist es eher etwas, was Sie, das mit den Kindern verstehe ich, aber das Buch, wenn man das liest, vielleicht ist der Eindruck falsch, aber mein Eindruck ist, es ist eher die Kindperspektive, die sie einnehmen. Es ist nicht die Elternperspektive. Deshalb, wenn sie sagen, ja, ich habe mich das gefragt, als ich eigene Kinder bekommen habe, würde ich sagen, ja, das passt nicht ganz zu dem Buch, das ich gelesen habe. Also, ne, vielleicht können sie zumindest einmal sagen, warum es wirkt mehr aus Kinderperspektive geschrieben. Mhm. Dann bräuchte es eigentlich einen anderen Anlass oder doch eine andere Motivation.
Also Sie haben absolut recht, dass das Buch aus Kinderperspektive geschrieben ist, weil es ja auch wirklich nur die Frage stellt, was schulden erwachsene Kinder ihren Eltern und nicht kleine Kinder ihren Eltern und auch nicht Eltern ihren Kindern. Insofern haben Sie da völlig recht. Ich glaube, es gibt aber eine andere, vielleicht biografische Komponente. Wir hatten ja schon gesprochen über Lesotho und ausgehend davon habe ich mich ja mit der Frage auseinandergesetzt, was schulden wir Menschen auf Distanz? Und danach hat mich zum Beispiel sehr erstaunt zu merken, es gibt nicht nur, oder es gab damals nicht nur wenige Antworten auf die Frage, was schulde ich wirklich einer Person auf Distanz, sondern es gab auch sehr wenig zur Frage, was schulde ich meinen Allernächsten. Und alleine der Begriff überhaupt des Allernächsten fand ich dann plötzlich unglaublich interessant. Wer ist mir eigentlich der Allernächste? Und ich wollte dann einfach irgendwann wissen, was heißt das eigentlich genau?
Aber das heißt, es ist eine ohne Sie da jetzt zu lange oder zu quälen zu wollen, aber es gibt eine Mischung aus, es gibt ein kognitives Interesse, aber es gibt auch, wenn sich einem die Frage stellt, sozusagen ein biografisches eigenes Interesse, wo man sagt, das ist für mich ganz persönlich eine Frage, die ich gerne beantworten würde. Es ist schon auch ein eigenes Erkenntnisinteresse mit dahinter.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also so wie eben philosophische Fragen existenzielle Fragen sind. Und ich glaube, jeder über kurz oder lang kommt irgendwann in diese Situation, dass er sich diese Frage stellt. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist es auch ganz wichtig festzuhalten, dass das ja erstmal so böse klingt, wenn man sagt, ich schulde meinen Eltern nichts oder was schulde ich überhaupt meinen Eltern, als wäre etwas mit dieser Beziehung nicht in Ordnung. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich frage mich zum Beispiel auch oft, was schulde ich meinen Freunden oder was schulde ich meinem Mann? Und warum fragt man sich diese Dinge? Naja, weil man anständig leben möchte, weil man die Sachen gut machen möchte. Natürlich fragt man sich auch in einer Liebesbeziehung beispielsweise, darf ich diesen Karriereschritt machen, auch wenn das heißt, dass wir nachher eine Fernbeziehung leben werden zum Beispiel. Solche Fragen haben wir doch alle und die stellt sich eben auch mit Blick auf die eigenen Eltern.
Haben Sie Sorge davor gehabt, dass wenn Sie mit dem Thema, Titel, Gedanken auch an die Öffentlichkeit kommen, dass genau die Schere bei Menschen im Kopf aufgeht?
Ich weiß nicht, ob ich Sorge gehabt habe, weil ich natürlich immer mitgedacht habe, wir schulden unseren Eltern nichts als ihre Kinder. Mir war immer klar, dass es eigentlich um diese Frage geht und ich habe in diesem Buch eben vor allem im zweiten Teil ja ganz viel geschrieben zum Wert dieser Beziehung. Aber Sie haben recht, ich habe zum Beispiel jetzt gerade in den letzten Tagen eine große Irritation wahrgenommen als Reaktion, als erste Reaktion auf gewisse Interviews, die ich gegeben habe. Und ich glaube, was ich schwierig finde an dieser Irritation oder was mir aufgefallen ist, ist, dass viele Leute dieses Thema reduzieren auf den Pflegenotstand. Also es kommt ein bisschen so daher, als würden die Leute als erstes erst einmal hören, da geht es darum, dass wir unsere alten Eltern nicht pflegen müssen. Und das scheint mir darauf hinzuweisen, dass es da irgendetwas gibt, was da brodelt in der Gesellschaft. Mein Buch ist aber kein Buch zum Pflegenotstand. Mein Buch möchte diese ganze, sagen wir mal, Biografie begleitende Beziehung abdecken und einfach die Frage stellen, was schulden wir unseren Eltern in dieser ganzen Zeit, in der wir ja zusammen sind. Und das sind ja nicht nur die letzten 5 Jahre eines Lebens.
Solange man Eltern hat, bleibt man ja Kind. Also das bedeutet ja auch, dass Eltern zum Beispiel oder ganz selten Ratschläge von uns Kindern annehmen. Also jeder, der das mal versucht hat, hat eine Ahnung davon, wovon ich rede. Jetzt haben Sie vorhin selbst angedeutet, das Buch ist natürlich, das Sie geschrieben haben, warum wir unseren Eltern nichts schulden, kein Buch zum Pflegenotstand. Trotzdem ist es ja so, dass wenn wir auf diese letzten Jahre, die vielleicht uns Kindern mit den Eltern bleiben, das schon nochmal eine entscheidende Phase ist, weil ich es dann nicht mehr reparieren kann. Also was würden Sie aus philosophischer Perspektive dann auch sagen, muss ich nicht trotzdem über meinen eigenen Schatten springen, wenn vielleicht einer der beiden gestorben ist, jemand mehr Hilfe braucht, einer schwer krank ist? Also ist das nicht doch nochmal eine andere Situation mit anderen Maßstäben?
Ich glaube, dass ganz, ganz viele Kinder ja genauso reagieren. Und sie tun das mit sehr gutem Grund. Weil, wie Sie sagen, es ist der letzte Moment. Und jemanden begleiten zu können, der schwer krank ist, die eigenen Eltern auch in dieser gebrechlichen Phase begleiten zu können, ich glaube, das kann unglaublicher Wert sein und auch noch einmal wirklich biografieentscheidend für einen selber. Und deswegen geht es mir auch darum, immer wieder zu betonen, dieser Wert dieser Beziehung, der darf wirklich nicht unterschätzt werden. Und es ist absolut richtig, auch herauszustreichen, wie unglaublich reich das sein kann, wenn man eben auch einen Menschen begleiten kann in einer solchen Phase. Trotzdem würde ich sagen, und ich glaube, das ist wichtig, das festzuhalten, dass das nur dann eine gute Idee ist oder nur dann eine gute Sache ist, wenn die Beziehung einigermaßen geklärt ist und wenn für beide, sowohl für Eltern wie für Kinder, da irgendwie ein Verhältnis im Raum steht, in dem es beiden Seiten irgendwie auch gut gehen kann.
Aber das heißt doch, meistens ist es dann schon zu spät, ne? Also manchmal hat man so das Gefühl, vielleicht war die Beziehung vorher schwierig, dann kommt irgendwann dieser Punkt, an dem dann ja nicht mehr eine Beziehungsklärung stattfinden kann, weil die äußeren Bedingungen so sind, wie sie sind. Also jemand ist krank, jemand ist verstorben, dann kann ich keine Klärung mehr herbeiführen. Das heißt, eigentlich muss ich vorher dafür sorgen.
Das ist richtig. Das ist auch, glaube ich, wirklich eine lebenslange Aufgabe. Und Sie sagen das absolut richtig. Ich glaube nicht nur, dass man jetzt im Hinblick auf Alter und auf Tod diese Beziehung klären sollte, sondern gerade weil sie eine biografische Konstante ist, tun wir gut daran, die Beziehung zu unseren Eltern immer wieder zu überdenken und versuchen, ein offenes Verhältnis zu pflegen und darüber zu sprechen, wie wir eigentlich miteinander klarkommen und wie wir uns gut tun können.
Aber das heißt ja auch, die Grundvoraussetzung ist, und wenn die nicht da ist, dann kann das gar nicht funktionieren, dass auf beiden Seiten sowas wie A, der Wille dazu da sein muss, B, eine Offenheit und C, vielleicht am allerwichtigsten auch eine Reflexionsfähigkeit. Also wenn die nicht da ist, wie soll ich sonst auf eine Art Metaebene gehen und sagen, hey, ich möchte ganz gerne mal, dass wir uns über unser Verhältnis austauschen. Ich möchte als Kind in ein erwachsenes Verhältnis mit meinen Eltern kommen. Was mache ich denn, wenn so eine Reflexionsfähigkeit gar nicht da ist? Dann breche ich es vielleicht irgendwann ab, habe ein schlechtes Gewissen und muss dann damit leben.
Ja, im Grunde genommen sind das psychologische Fragen. Was mache ich, wenn das eintritt? Da kann ich wahrscheinlich gar nicht so viel dazu sagen. Aber Sie haben natürlich recht, wenn man nicht über eine Beziehung nachdenken möchte, dann ist es auch schwer, die Beziehung zu klären. Also das ist, bedingt sich genau gegenseitig. Was ich aber schon auch interessant finde, ist, dass ich oft Geburtsanzeigen kriege mit einem Gedicht drauf von Khalil Gibran.
Helfen Sie mir kurz.
Das ist dieses Buch Der Prophet, das ist so ein, glaube ich, ein Mega-Bestseller seit wahrscheinlich Jahrhunderten. Auf jeden Fall geht es da immer darum, dass man das Kind freilassen muss, dass ein Kind kein Besitz ist und so weiter. Wunderbar, salbungsvolle, poetische Worte.
Zur Freiheit helfen, unterstützen, genau. Gehen lassen können.
Das heißt, Eltern kriegen Kinder, gucken sich dieses Wesen an und nehmen sich offensichtlich vor, sehr viel zu tun, dass dieses Kind frei heranwachsen kann und seinen eigenen Weg gehen darf.
Ach, glauben Sie das wirklich, dass Eltern das machen?
Ich glaube, dass die das sich vornehmen oder dass die denken, dass sie so aufs Kind blicken. Und dann stellt man plötzlich fest, spätestens in der Pubertät ist dann fertig damit und dann möchte man gerne, dass das Kind einen bestimmten Weg einschlägt oder dass es bestimmte Positionen vertritt oder eben nicht vertritt, schon gar nicht in der Öffentlichkeit, dass es eine bestimmte religiöse Tradition fortsetzt und so weiter und so fort. Und da würde ich schon sagen, haben Eltern echt eine Aufgabe, die Kinder freizulassen und freizugeben. Und wenn sie das nicht schaffen, ja, dann ist es natürlich vielleicht einfach auch ein bisschen verständlich, wenn die Kinder dann irgendwann sagen, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, mich da dauernd irgendwie einzwängen zu lassen.
Hat Ihre Familie was dazu gesagt, zu dem Buch? Also durften die das vorher lesen zum Beispiel? Das ist ja nicht Risiko.
Ich würde jetzt eher die Frage stellen, mussten die das vorher lesen und von dieser Pflicht habe ich sie befreit.
Das heißt, die wollten nicht, dass die das lesen. Sie haben die autarke Entscheidung getroffen, das niemanden gegenlesen zu lassen aus der Familie.
Ich halte meine philosophischen Elaborate jetzt nicht für so wichtig, dass meine ganze Familie das vorher lesen musste.
Ich frage das deshalb, weil man sich natürlich die Frage stellt, was hat die denn für Elternprobleme? Ne, also das, was Sie vorhin auch gesagt haben im Sinne von, ne, Privates bleibt auch privat. Aber natürlich steht die Frage ja im Raum. Und dann denke ich manchmal so, ja, darauf kann man ja auch im Sinne einer erwachsenen Beziehung, also was würde ich mit Freunden machen? Die würde ich auch vorher warnen. Ich trete vielleicht mit einem Thema in die Öffentlichkeit, was dich auch betreffen kann, weil die Deutung auf dich zurückfällt.
Aber nehmen wir mal an, wir würden die Frage oder die Aussage, der Titel dieses Buches ein bisschen anders formulieren. Wir würden zum Beispiel einfach sagen, wie genau kann ich ein gutes Kind sein? So heißt das letzte Kapitel meines Buches.
Was ja auch dann lösungsorientiert ist, zum Glück.
Genau, oder mit Blick auf Liebesbeziehungen. Wie gelingt Partnerschaft?
Aber das hätten Sie nicht schreiben wollen, weil Sie dann als Philosophin gesagt hätten, das hört sich so sehr nach Ratgeber an. Hätten sich gegen gewehrt.
Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich halt, Philosophie ist immer klein-kleinteilig. Ich wollte wirklich diese eine Frage klären. Gibt es etwas, was wir unseren Eltern schulden, allein aufgrund des Umstands, dass wir ihre Kinder sind? Das Recht beruft sich ja genau darauf. Das Recht verpflichtet uns dazu, der Staat verpflichtet uns dazu, Verwandtenunterstützungsgelder zu bezahlen. Und die Frage ist, was ist eigentlich dafür die Grundlage? Es kann unterschiedliche Grundlagen geben. Vielleicht sind das einfach Effizienzkriterien der Staat.
In Deutschland hatten wir mal dieses Urteil, was entschieden wurde. Genau, das Rabenvater-Urteil, wo ein Sohn, glaube ich, ein Beamter geklagt hat, dass er Pflegegelder nicht zahlen will für seinen Vater, wo der Vater aber den Kontakt abgebrochen hat. Und dann hat aber das Gericht gesagt, nein, du musst trotzdem zahlen.
Genau, ja, also und der Vater hat ihn auch noch enterbt. Genau, und wenn man sich da die Urteilsbegründung anguckt, dann sieht man, das ist eigentlich schon zugrunde liegend die moralische Idee, dass ein Kind etwas zurückbezahlen muss, weil es in seiner Kindheit so und so viel erhalten hat.
Jetzt würden Sie wahrscheinlich sagen, Juristerei ist nicht Philosophie, sondern eine pragmatische gesellschaftliche Regelung.
Das kann so sein. Manchmal sind es aber auch wirklich moralische Überlegungen, die dahinter stecken. Das muss man immer ganz genau angucken. Manchmal ist es ja schon so, dass das Recht eigentlich kondensierte Moral ist.
Im Idealfall wahrscheinlich ist das so, ja.
Ja, oder in gewissen Gebieten kann das so sein. Und ich glaube tatsächlich, dass die Konvention und unsere Überlegungen in diese Richtung weisen, dass wir das voneinander erwarten. Und genau deswegen ist ja auch diese Irritation entstanden jetzt in den letzten Tagen, wo ich gesehen habe in den sozialen Medien, dass Leute diskutieren über diese These und wirklich den Eindruck haben, ich wollte die Familie schlecht machen oder ich wollte die Leute dazu ermuntern, nicht für ihre Eltern da zu sein. Und davon bin ich weit entfernt. Im Gegenteil, ich glaube wirklich, Familie ist eine unglaublich kostbare Ressource und wir sollten alles daran setzen. Kinder haben sehr gute Gründe, dafür zu sorgen, dass sie ein gutes Einvernehmen haben mit ihren Eltern. Aber ich glaube nicht, dass wir die Familie retten, indem wir sie zupflastern mit Schuldigkeit.
Aber das heißt auch, Sie würden jetzt, um auf die Frage einmal noch zurückzukommen, sagen, wenn ich für mich entscheide, das ist eine Frage, die für mich wichtig ist, mit der ich ein philosophisches Buch schreiben will, dann ist das meine Entscheidung, die ich sozusagen nicht zum Absegnen meiner Familie vorlegen lassen muss. Das wäre eine Argumentation, der Sie folgen würden.
Ja, der würde ich, glaube ich, tatsächlich folgen. Ich finde Ihre Frage interessant, weil es noch einmal zurückkommt auf diese Diskussion, die wir vorhin hatten über die Intimität und dass man sich schon spezifisch irgendwie auch verletzen kann in einer Beziehung. Man sagt ja auch oft irgendwie, der Apfel fällt nicht weit vom Stamme oder dieses Kind kommt aus gutem Stall und alle diese Metaphern, die wir da bemühen.
Also Ihre Eltern waren auch dickköpfig.
Genau, dass man zum Beispiel so Rückschlüsse zulässt und wenn das natürlich passieren würde, dass Leute dann denken, naja, meine Eltern und ich haben wahrscheinlich ein schlechtes Verhältnis, dann ist das natürlich, wäre das schmerzhaft für meine Eltern. Hiermit kann ich ja mal sagen, ich habe ein prima Verhältnis zu meinen Eltern.
Das ist schon mal gut. Wenn Sie einmal, Sie haben jetzt ein paar Mal einen Begriff genannt, der Ihnen im Buch dann auch wichtig ist, wenn Sie das gute Kind sozusagen sein zu wollen. Wenn Sie einmal, gibt es sowas wie 2 oder 3 Kernmerkmale, die da eine Rolle spielen. Ich wollte jetzt gerade sagen, die wir erfüllen müssen. Und dann merkte ich, oh, dann sind wir schon wieder in Zwangskategorien. Also die ein gutes Kind charakterisieren.
Ja, also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass wir in jeder Beziehung ja nicht nur Beziehungsmitglieder sind, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, sondern wir sind ja immer auch einfach Menschen. Und natürlich schulden wir einander immer grundlegenden Respekt. Und das gilt auch in einer Eltern-Kind-Beziehung. Also natürlich dürfen wir einander in einer Eltern-Kind-Beziehung nicht ausnützen, nicht Vertrauen missbrauchen, nicht einander mutwillig wehtun. Und alle diese Dinge sind natürlich einfach furchtbar einfach, weil man sich so gut kennt. Man weiß genau um die Schwachpunkte. Man kennt seine Pappenheimer prima.
Welche Knöpfe ich drücken muss.
Genau. Und das zum Beispiel ist natürlich, geht
aber
gar
interessant
nicht.
Von der Formulierung her, ne? Sie sagen selbst, wir schulden Respekt. Also ist es nicht tatsächlich dann doch wieder eine Schuldkategorie, die dann nur auf alle übertragen gilt?
Genau, aber ich habe ja gesagt, wir schulden das als Menschen. Einander
nicht speziell,
wehtun,
weil wir Kinder sind.
Genau, ich würde nur sagen, die Beziehung, die Eltern-Kind-Beziehung, macht es für uns besonders einfach, einander weh zu tun. Aber die Schuld, die wir dann haben, ist eigentlich diejenige, die wir allen Menschen gegenüber haben.
Wissen Sie, was mir als einzigen Punkt so noch fehlt? Das, was wir jetzt debattieren, hat insgesamt, jetzt gucken wir auch wir gucken eher problemorientiert, ne? Wo ist es nicht gut? Aber insgesamt müsste ja das Ziel sein, vielleicht eine erwachsene Freundschaft mit den Eltern zu pflegen, jetzt mal so umgangssprachlich ausgerückt. Was mir dabei aber immer noch fehlt, ist, wie kommt da, wie soll ich das sagen, so ein Begriff wie Leichtigkeit rein? Wissen Sie, was ich meine? Also, dass es wirklich Freude macht, dass es gut ist, dass, also, wie kommt das noch in das Bild, damit ich dann noch wieder was habe, um zu sagen, ja, und das, dann bejahe ich diese Beziehung auch.
Ich finde das schön, dass Sie das erwähnen. Ich glaube nämlich wirklich, dass die Eltern-Kind-Beziehung da ganz viele Leichtigkeitsmomente auch birgt und die vergessen wir manchmal auch. Also ein Moment, über das hatten wir kurz gesprochen, ist dieses Gefühl von, man ist sich einfach gegeben. Man muss nicht so umeinander ringen und kämpfen. Wir sind nicht dauernd auf dem Marktplatz und müssen einander erobern. Das ist auch mit Geschwistern so. Die hat man einfach. Die muss man nicht erst finden, wie man Freunde finden muss. Oder ein anderer Punkt ist, ich nenne das Trainingslabor für geistige Offenheit, dass man einfach auch mit Leuten zusammen ist, die man vielleicht nie kennenlernen würde. Also mir geht das ganz oft so mit meiner Familie.
Boah, das kann aber auch anstrengend sein.
Das kann auch anstrengend sein. Aber auch mit meiner erweiterten Verwandtschaft, dass ich oft denke, mit gewissen Leuten würde ich wahrscheinlich nie Kontakt haben. Nicht, weil ich die irgendwie unausstehlich finde.
Nein, weil sie denen nicht begegnen würden.
Weil ich denen nicht begegnen würde. Und gerade im Zeitalter der sogenannten Filterblasen, glaube ich, kann es ein enormer Wert sein, sich auf Ansichten und Geschmäcker und Lebensweisen einzulassen, die wir sonst nie kennenlernen würden.
Familie als positive Herausforderung und Lebensbereicherung.
Genau.
So ein bisschen.
Das finde ich tatsächlich auch. Oder ich würde vielleicht auch sagen, als großes Abenteuer.
Sagt Barbara Bleisch, ist Philosophin, war heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, hat das Buch geschrieben, warum wir unseren Eltern nichts schulden, Klammer auf, weil wir Kinder sind, Klammer zu. Schönen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Präger.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Bis dann, ciao.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.